erlebt, dann kann das verschiedene Ursachen haben. Ich denke, das eine, es kann sein, dass wir nicht wirklich wissen, wer wir in Jesus sind. Und die Hoffnung ganz tief haben. Und was für Möglichkeiten, dass wir mit Jesus zusammen haben. Etwas anderes kann sein, dass wir unsere Erwartung so nieder haben, dass wir gar nicht enttäuscht werden können. Du hast nie grosse Ziele gehabt, du hast nie grosse Träume gehabt, du hast nie eine starke Hoffnung gehabt, dass Verheißungen, die Gott gegeben hat, sich wirklich erfüllen, zusammen mit dir. Er hat ja gesagt, ihr werdet das Gleiche tun wie ich und noch Grösseres, oder? Wahrscheinlich kennt ihr alle das Wort und habt euch vielleicht schon die Zähne ausgebissen an dem. Und er ist aber auch der, der gesagt hat, ich kann unendlich viel mehr tun, als ihr je könnt erbitten oder euch vorstellen. Und da müsst ihr wirklich gut anhören. Das ist eigentlich ein unglaubliches Wort. Er hat gesagt, ich kann unendlich viel mehr tun, als ihr könnt erbitten. Und als ihr euch vorstellen könnt. Also das heisst, auch wenn wir gross denken und unsere Fantasie walten lassen, er kann über die Masse mehr tun. Und ein dritter Punkt könnte sein, oder du hast so einen grossen Glauben, dass du gar nicht entmutigt bist. Also die Frage von der Identität, die Frage von unseren Erwartungen, oder eben, ich habe wirklich so einen grossen Glauben, dass ich das Wort gar nicht kenne. Ich bin gar nicht ernüchtert im Glauben, ich bin gar nicht entmutigt, ich bin auch gar nicht enttäuscht, oder? Dann darfst du dich gerne noch bei mir melden, ich wäre froh, du würdest für mich beten. Vielleicht bist du mal richtig feurig gewesen für Jesus. Es gibt in Gossau so ein WG, ein Haus, das nennt sich Open House. Da sind drei junge Erwachsene drin, ein Mädel und zwei Jungs. Und das ist scheinbar ein Haus, so wie es heisst, Open House. Das ist einfach offen, die kann man einfach reingehen. Und die kommen auch an der Essensverteilung Essen holen, genau für den Dienst. Und das sind wirklich drei Lustige. Wenn die kommen, die können gar nicht anders, wie die Leute von Jesus erzählen und anhaltend für die Kranken beten und so. Hey, vielleicht magst du dich an so eine Zeit erinnern, wo du das auch gehabt hast, wo du einfach feurig gewesen bist im Glauben. Oft ist das so, wenn man frisch zum Glauben kommt, oder? Wer mag sich an so etwas erinnern? Genau. Und dann irgendwann nimmt es wie ab. Und dann kann es sein, dass aus dem Feuer, das am Anfang da war, plötzlich nur noch Glut ist und nach einer gewissen Zeit einfach nur noch Asche. Und die Frage ist schon, was löscht denn das Feuer von unserem Glauben? Was für Umstände führen dazu, dass das Feuer, das vielleicht mal gelodert hat, oder mindestens schön brennt, am Schluss einfach nur noch Asche da ist? Ich habe diese Woche, ich komme gerade vom Coiffeur hier hin, da treffe ich den Erwin an, auf dem Weg hier hin. Der Erwin, er ist ein Pfingstler. Er ist sicher um die 70. Und er hilft uns hier bei der Essensverteilung. Da sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, einen herrlichen Tag, wir sind zwar am Schatten gestanden, aber, und dann sagt er mir, weisst du, Josef, manchmal frage ich mich schon, warum das mit Jesus, die Beziehung auch mit Jesus, warum das nicht tiefer wird, oder warum nicht mehr passiert. Und letztlich hat er sich wirklich mit dem beschäftigt und sich Gedanken darüber gemacht, und da ist nur ein Wort gekommen, Interesse. Und er hat ihm das so erklärt, er hat gesagt, ich habe so viele andere Interessen. Wenn der Gedanke kommt, ich könnte wieder mal beten, oder sonst irgendetwas machen, was die Frommen ja so machen, dann kommt mir zu sehen, ich könnte noch in den Garten, und jetzt könnte ich noch selber und noch jenes machen. Also eigentlich Ablenkung und Zerstreuung. Am Samstag bin ich da vor in die Migros, und dann treffe ich den pensionierten Pfarrer von der reformierten Kirche von Degensheim an. Ich habe den erst kennengelernt, wo es Richtung Pension gegangen ist. Ein unscheinbares Mandli. Kein wahnsinniger Dienst in Degensheim. Aber er hat in Indien eine Missionsstation, ich weiss nicht genau, wie dick, dass er dort hinein war, betreut oder ist immer wieder dort rausgegangen. Er hat gesagt, er sei 22 Jahre in Indien gewesen. Und er sagt, weisst du, das ist verrückt. Kaum bin ich in Indien gewesen, habe ich Wunder erlebt. Kaum bin ich in der Schweiz zurück gewesen, hat es nicht mehr funktioniert. Das ist etwas, was ich schon mehr gehört habe. Das ist wirklich ein Phänomen. Aber was er nachher noch gesagt hat, das hat mich auch recht hellhörig gemacht. Er hat gesagt, Josef, Ab dem Zeitpunkt, wo ein Inder, dort wo er war, ab dem Zeitpunkt, wo ein Inder ein Smartphone hatte und einen Fernseher, haben die Wunder aufgehört. Wenn er jetzt gesagt hat, die Wunder sind zurückgegangen oder es sind weniger gegangen, dann würde ich das noch eher verstehen. Und ich habe ihn extra noch einmal nachgefragt, gesagt, Bernhard, habe ich das richtig verstanden? Du hast gesagt, ab dem Moment, wo die Leute Smartphone und Fernseher haben, haben die Wunder aufgehört. Ich sagte, ja, das ist wirklich so. Er hat gesagt, Unterhaltung und Zerstreuung nimmt die Herzen ein. Und der Herzensboden, auch wenn der gute Samen vom Wort Gottes, vollmächtig oder wie auch immer auf den Boden fällt, er kann nicht mehr das bewirken, wozu er wirklich gesendet worden ist. Das hat mir recht zu denken gegeben. Das muss ich euch wirklich sagen. Und mir hat letztens jemand hier von der Gemeinde gesagt, wir sind in der Fastenzeit, hat mir jemand gesagt, hey, ich habe wirklich mal am Morgen in der Stille den Eindruck gehabt, ich sollte einfach während der Fastenzeit Nachrichten nicht mehr schauen. Genau aus so einem Grund. Die Frage ist immer wieder, auf was schauen wir, auf was richte ich mich aus? Was lohne ich in mich rein? Ich habe das toll gefunden. Und Jesus hat das auch treffend beschrieben in dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld. Dort illustriert Jesus genau das, was ich jetzt von einem Erwin oder von einem Bernhard gehört habe. Es ist ja das Gleichnis vom Sämann und er sät Wort Gottes aus. Das ist der lebendige Samen. Und dann wird davon geredet, dass wir vier verschiedene Ackerfelder haben. Und beim einen hat Jesus gesagt, dass Körner in Dornengestrüpp hineingehauen sind und dass Pflanzen schlussendlich, dass die jungen neuen Pflänzchen überwuchert haben, schlussendlich erstickt und es hat keine Frucht gegeben. Das Bild macht für mich sehr viel Sinn jetzt im Frühling und so. Im Frühling, da lebe ich manchmal jeden Tag ums Haus um und schaue, wie alles sprießt und tut und so. Und später haben seine Jüngerin gefragt und gesagt, Jesus, wir haben es nicht ganz geschnallt, Gleichnis. Kannst du uns noch kurz eine Erklärung, eine Auslegung abgeben? Und dann hat er gesagt, also gut, das vierte, dritte Ackerfeld ist so, das sind also Menschen, die Botschaft hören, aber sie verlieren sich in Alltagssorgen hinein. Sie lassen sich vom Reichtum verführen, leben nur für ihre Wünsche und das führt dazu, dass Botschaft erstickt wird und wirkungslos bleibt. So ein Christ aus einem verfolgten Land hat einmal gesagt, Verfolgung sei ja schon schlimm, aber das, was wir da haben im Westen, der ganze Reichtum und die ganze Ablenkung und die ganze Unterhaltung, er könnte, glaube ich, in diesem System könnte er, glaube ich, nicht überleben. Er findet, wir seien Glaubenshelden. Bin nicht ganz sicher. Aber ich denke, das, was Jesus da in dem Gleichnis beschreibt, ich finde, das beschreibt exakt unsere westliche Welt. Das beschreibt exakt unsere Schweiz. Die Frage, wie viel Ablenkung habe ich in meinem Leben inne? Wie manchmal gehst du Gott News checken im Laufe des Tages? Oder irgendwelche andere Plattformen? Es gibt wirklich Gründe für Entmutigung. Auch ernüchternde Sachen. Denk zum Beispiel an die letzte Allianz-Sitzung, die wir hatten. Das Treffen von uns Pastoren und Pfarrer von der reformierten Kirche. Wir haben keine Traktanden gehabt. Und dann tun wir uns ein bisschen über Kirche und über unsere Bewegung austauschen. Oder EMK International und Vineyard und reformierte Kirche und so. Und dann, ich weiss nicht, wie wir drauf kommen, sind das ein oder eine Pfarrer, von der reformierten Kirche. Es sei verrückt. Bei ihnen treten jedes Jahr zwischen 80, nein, ich muss anders sagen, sie verlieren jedes Jahr zwischen 80 und 100 Leute hier in Herisau, die reformierte Kirche. Ich habe gesagt, das eine, das sind Abgänger, die einfach mit der Kirche nicht mehr zu tun haben. Und dann gibt es noch die davon sterben. Einfach ältere Leute. Und es kommt niemand neuer nach. Und er hat gesagt, hey, wir haben davor in dieser riesen Kirche, wir haben am Sonntag 50 Leute im Gottesdienst. Nachher haben wir darüber geredet, ja, wo es dann überall noch Gemeinden gehabt hat, auch von der EMK, aber jetzt noch bei der reformierten Kirche, hat er gesagt, weißt du, die Waldstadt in der reformierten Kirche, da sind am Sonntagmorgen 10 Menschen im Gottesdienst. Das Urnest sind 10 Menschen im Gottesdienst. Und bei uns etwa 50, obwohl wir 113 Plätze haben. Ich dachte, das wäre cool, wenn sich das wieder mal fühlen würde. Mit Leuten, die in Jesus verliebt sind. Aber ich merke so Zeug, auch das mit diesen 10 Gottesdiensten besuchen. Mich merkt, mir macht das einfach traurig. Da denke ich, wow, wie wäre das, wenn sich die Kirchen wieder einfach würden fühlen würden? füllen mit Leben und füllen mit Menschen. Wir haben am Freitagabend einen Rednertag gehabt, der Vizepräsident der Internationalen Christlichen Botschaft in Jerusalem, der Moimir Kallus. Und er hat auch eine Bemerkung gemacht. Er ist einer, der für alle anderen Botschaften, also die Internationale Christliche Botschaft ist in 90 Ländern vertreten und er ist verantwortlich, die zu betreuen und denen nachzugehen. Und durch das fliegt er auf der ganzen Welt rum. Und dann hat er etwas gesagt, was ich schon mehr gehört habe. Er hat gesagt, hey, auf der ganzen Welt kommen so viele Christen zum Glauben in den letzten Jahrzehnten wie noch nie in der ganzen Kirchengeschichte. Noch nicht in Europa. Auf der ganzen Welt sind er wirklich das Leben, überall, wo er herkommt, noch nicht in Europa. Gell, wenn wir manchmal enttäuscht oder entmutigt sind, weil nicht das passiert, was wir uns erbeten oder hoffen oder so, dann denkt man manchmal, ja, vielleicht liegt es an mir, vielleicht bin ich einfach zu wenig Christ und zu wenig heilig und zu wenig gesalbt und die ganzen Geschichten, oder? Man schaut in den Spiegel so, es gibt noch ganz wenige, die die Schuld anderen zuschieben. Aber die meisten von uns ticken so, dass du zuerst in den Spiegel schaust und denkst, ich bin nicht, irgendwie ist an mir etwas nicht gut. Nächster Schritt wäre sagen, ja, wir als Gemeinde, wir sind irgendwie am Karren gefallen, hey, mit uns ist nicht viel los, Pfingsten macht es viel besser, DMK macht es viel besser. Aber wenn wir nachher hören, dass ganz Europa so wie ein Vakuum hat, und das sind ja die reichen Länder, oder? Dann tut es auch wieder ein bisschen relativieren, dann merkst du, okay, es liegt nicht nur an mir, und es liegt nicht nur an der Vineyard, und es liegt nicht nur an der Schweiz, sondern wir sind da scheinbar auch in einem Umfeld oder in einem System rein, wo einfach Flauten ist. Einfach Flauten ist. Sie haben mich auch erinnert an Simon Braun und Lukas, ich weiss gar nicht mehr, ob das in einer Jüngerschaftsschule war, von Jugend mit einer Mission. Wo sie zurückgekommen sind, haben sie erzählt, wie leicht dass sie im Namen Jesu können Kranke heilen. Wie leicht! Und dann kommen sie zurück in die Schweiz. Game over. Also ich denke, das hat schon auch mit dem ganzen Europa-Ding zu tun. Und ich bin wirklich gespannt, was Gott dort macht. Es gibt so einen Vers, das heisst, die Ersten werden die Letzten sein. Und ein bisschen Europa und Mittelmeerraum, das sind doch die Ersten gewesen, nachdem Jesus gestorben ist, wo das Evangelium hier ist. Wir sind die Ersten gewesen. Und ich denke etwa mal, Jesus, okay, aber ich möchte dabei sein. Mir ist gleich, wenn wir die Letzten sind. Aber ich möchte wirklich dabei sein. Und die Frage ist schon auch, wenn vielleicht mal dein Feuer zu einer Glut geworden ist oder zu einer Asche, wie kann man Feuer wieder entfachen? Wie ist das möglich? Sicher, wenn man das Eingreifen von Gott erlebt, wie jetzt auch in diesen Zeugnissen. Das ist etwas, wo Mut macht, das einem wieder herausfordert, oder? Aber was ist, wenn man nichts so erlebt? Was ist, wenn man das vermisst? Was ist, wenn sich das nicht einstellt in unserem Leben oder in uns als Gemeinschaft? Dann ist es gut, wenn wir Gemeinschaft suchen mit Menschen, die brennen. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, wo wir merken, da brennt das Feuer. Und das können Menschen sein, die jetzt leben, das können aber auch historische Gestalten sein. Aber das ist zum Beispiel auch, ich weiss, wo in Toronto das war, mit dem Toronto-Sagen und später an anderen Orten, da sind Leute auch dort angereist und ich habe verschiedene Stimmen zu dem gehört. Ja, aber Gott ist doch auch da und Gott ist doch gleich gegenwärtig. Muss ich denn jetzt auf Toronto reisen, um einen speziellen Sagen holen? Ich glaube, das ist wirklich eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, damit das Feuer wieder zum Brennen kommt, ist an Ort gehen, wo man merkt, dass Gottes Gegenwart grösser ist. Und sich selber in das hineinbegeben. Aber verinnerliche Geschichten von grossen Gottesmännern, von grossen Gottesfrauen in der Bibel, dass man so Geschichten verinnerlicht. Ich denke, das ist eine weitere super Möglichkeit, um das Feuer selber wieder anzünden. Dass man so Menschen nachgeht. Im Hebräer 11, das ist das Kapitel über die ganzen Glaubenshelden und so, da gibt es so eine Aufzählung. Und als ich das letzte wieder gelesen habe, ich dachte, wow, hey, ich möchte, dass wir als Gemeinde oder Gemeinde vor Ort, dass wir mal genau in so einer Aufzählung rein vorkommen. Dort lesen wir zum Beispiel, was haben Menschen durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie haben Königreich niedergerungen, steht dort. Das ist schon mal nicht schlecht. Sie haben für Recht und Gerechtigkeit gesorgt. Sie haben Zusagen von der Erfüllung, die Erfüllung erlebt von den Zusagen, die Gott ihnen gemacht hat, dass sich Verheißungen erfüllen. Sie haben den Leuten das Maul zugehabt, also ganz etwas Praktisches, ich glaube, das ist da nicht vergeistlicht. Wenn wir an Simson denken, dann Richter Simson. Sie sind mitten im Feuer unberührt geblieben von Flammen. Daniel und seine Freunde. Sie sind dem tödlichen Schwert entkommen. Sie sind dort, wo es ihnen an Kraft gefehlt hat, von Gott gestärkt wurde. Sie haben sich im Kampf als Helden erwiesen. Die haben sogar feindliche Heer in die Flucht geschlagen. Und am Schluss heisst, es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig gemacht hat. Also uns beschäftigen mit so grossen biblischen Gestalten, mit gesalten Gestalten. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man keinen Zugang, also mal zu der Bibel haben wir einen Zugang, aber die weitere Möglichkeit ist wirklich, dass wir Leute studieren, die Gott in der Kirchengeschichte nicht gebraucht hat, um Grosses zu tun. Und ich weiss gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe da in der letzten Zeit lese ich das Buch Gottes Generäle. Das ist ein Band von Vierne, wo ein Mann, also der Autor, der das zusammentragen hat, der hat von Gott den Auftrag bekommen und hat gesagt, bevor du in deinen Dienst einsteigst, würde ich, dass du die Männer und Gottesfrauen studierst. Und wenn da steht Gottes Generäle, das sind Frauen deine und Männer. Und ich muss euch sagen, das beunruhigt mich sehr, wenn ich da lese. Es beunruhigt mich sehr. Auf eine ganz gute Art. Ich habe gemerkt, das, was ich hier lese, ich merke, wie mein Herz wieder für so Sachen vor davon brennen. Obwohl ich vom Typ her weder der Evangelist, noch der Prophet, noch der Apostel bin und noch sonst irgendetwas, oder? Die Geschichte wühlt mein Herz auf. Ich habe euch ein paar von diesen Leuten mitgebracht. Ich bin erst bei 8 Leuten. Könnt ihr machen, dass ich durchklicken kann, egal. Dass ich kann durchklicken. Gut, danke. Okay, John Alexander Dobi, muss man vielleicht noch sagen, die paar Leute, die ich euch jetzt in einem Schnelldurchlauf zeige, die haben gelebt zwischen 1850 und 1950, also in einem Zeitabschnitt von 100 Jahren. Und durch sie und durch ihren Dienst und durch die Leute, die sie ausgebildet haben, sind Millionen von Menschen zum Glauben gekommen, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und ausgerüstet worden, selber das Gleiche zu tun und sind in alle Welt raus. Den unglaublichen Einfluss gehabt. Von ihm, wie gesagt, von John Alexander Dowie, er sei ein Apostel von der Heilung gewesen. Lass mich ein paar Worte zu ihm lesen. Zweifellos ist John Alexander Dowie es gelungen, Millionen von Menschen die Bibel lebendig zu machen. Er war ein Werkzeug Gottes, um die Schlüssel zur göttlichen Heilung wiederzuentdecken und einer lauen, lethargischen Generation die Offenbarung über die Buße zu bringen. Dann kommt eine Frau, Maria Woodward Etter. Sie wird genannt Beweisführerin des Geistes. Ein paar Worte zu ihr. Das war damals absolut unüblich, dass Frauen überhaupt so einen Dienst dürfen haben, und zwar von der Kirche aus. Gell? Über sie wird gesagt, bevor Schwester Etter im Alter von 80 Jahren zum Herrn ging, hatte sie ihre 6 Kinder und 2 Ehemänner zu Grabe getragen. Auf dem ganzen Kontinent tausenden von Botschaften gepredigt, hatte über Straßengangs und Diener Gottes, die ihr übel mitspielen wollten, triumphiert, hatte den Frauen den Weg in den Dienst für den Herrn gebahnt und unbeirrbar durch mächtige Zeichen und Wunder die Kraft des Heiligen Geistes demonstriert. Der Evan Roberts. Und interessant, ich bin nachher die Leute googeln. Und von der einen gibt es wirklich heute noch die Dienste, internationale Dienste, die heute noch laufen, nach weit über 100 Jahren. Vielleicht nicht mehr gleich in der gleichen Salbung und in der gleichen Vollmacht, aber sie sind immer noch da. Über sie kann man lesen, die Gottesdienste von Evan Roberts waren
übernatürliche Erlebnisse. Er besaß die Fähigkeit der Gegenwart des Heiligen Geistes auf eine Weise den Weg zu bahnen, dass sie fast zum Greifen nahe und spürbar war. Er brachte den durchschnittlichen Kirchgänger mit der Welt des Geistes in Berührung, vor allem im Bereich der Reinheit und Heiligkeit. Der Charles F. Brehan, er wird Vater von der Pfingstgemeinde genannt, denn ein William Seymour, von ihm wird gesagt, er sei ein Katalysator gewesen von der Pfingstbewegung, oder der John G. Lake, ein Mann der Heilung. Ich weiss, wenn man so Sachen vorliest, ich weiss ja, was man manchmal dazu auch denkt. Weil ab und zu denke ich ja genau gleich wie ihr, oder? Dann kann man, ja, genau. Hey, das sind die Grossen. Hallo, was hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben? Josef, du stressest. Du stressest mit so Zeug. Oder die einen von uns gehen gerade in eine Minderwertigkeit hin und denken, ja, ich kleine, graue Vineyard Killemaus, was kann ich schon bringen, oder? Und ich hoffe doch, dass das eine oder andere irgendwie ein bisschen lustig wird oder kutzelt. Über den John Lake wird gesagt, er hat unter anderem war er 5 Jahre in Afrika gewesen. In dieser Zeit hat er 1250 Prediger zugerüstet. Und da denke ich mir noch speziell, die wenigsten sind Einzelgänger gewesen. Sie haben wirklich Multiplikation betrieben. In diesen 5 Jahren haben sie 625 Gemeinden gegründet und 100.000 Menschen zu Jesus geführt. Die genaue Anzahl der Wunder, die sich im Lauf seines Dienstes überall auf der Welt ereigneten, konnten niemals nachvollzogen werden. Diese Ergebnisse erzielt Lake durch seinen Dienst innerhalb von 5 Jahren. Wenn ich diese Geschichte lese, dann erfüllt sich für mich zumindest das Wort, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet das Gleiche tun wie ich. Und gell, ich lammere, wir fragen die uns ja dann ab und zu immer wieder, was ist denn das Meer? Da weiss ich auch nicht. Smith Wigglesworth, eine bekannte Gestalt. Karin Hürlimann ist ja wieder in England drin. Sie war an dem Grab gewesen, hat den Grabstein gefüttert und das per WhatsApp geschickt. Genau in dem Moment, wo ich seine Kurzbiografie gelesen habe. Ganz ein verrückter Typ, Analphabet. Seine Frau hat ihn gelernt, lesen und schreiben. Er ist ein exzellenter Klempner gewesen. Er wird Apostel des Glaubens genannt. Und ich erzähle euch ein verrücktes Geschichtli. Er hat gesagt, er sei mal zu einem Bekannten gerufen worden, weil seine Frau gestorben sei. Und als er in das Zimmer reingekommen ist, der Mann, der Witwer eigentlich, der sei so voller unbändiger Angst gewesen. Und dann sei ihm so eine Verrückte aufgestiegen, dann hat er die tote Frau zum Bett ausgeschleicht. Jetzt ist er an die Wand durchgenommen, sie hat die Wand aufgestellt und gehabt und dem Tod geboten. Und dann ist es zittern durch sie durch und sie ist lebendig geworden. Das ist Wigglesworth. Das ist jenseits von Gut und Böse. Das wird uns natürlich nie passieren. Und ich glaube so Zeug einfach. Vielleicht denkt ihr, ja, glaubst du so Zeug? Ja, ich sage, ja, ich glaube das. In diesen Sachen bin ich wirklich leichtgläubig. Wow. Cool. Danke, Jesus. Und noch eine letzte Nacht, Amy Semple McPherson, oder wie man das immer ausspricht, da im Buch wird sie betitelt als eine Frau mit Bestimmung. Ich würde sagen, ein ganz crazyes Huhn. Ich muss ja wirklich sagen, die Leute, das sind manchmal so schillernde Gestalten gewesen, mit so vielen Ecken und Kanten. Die haben mir einfach wieder auch neu Mut gemacht, Leute, die nicht gleich ticken wie ich, oder nicht gleich ticken wie mir, dass man sie wirklich respektiert. Weil das war unglaublich gewesen, was die alles geboten hat. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, es braucht auch so verrückte Hühner oder verrückte Männer, um irgendwelche Sachen anzustossen. Über sie wird gesagt, es sei unmöglich, ihre Lebensgeschichte in ein einziges Kapitel zu packen. Wie alle grossen Generäle wird erst einmal im Himmel sichtbar werden, was Gott durch sie zustande gebracht hat. Aber von uns sei gesagt, dass sie im Laufe ihrem Leben 175 Lieder und Hymnen dichtet hat. Und sie ist eigentlich, was der ICF heute für die Schweiz ist, ist sie damals gewesen für England. Ganz neues Ding, die haben Theater gespielt im Gottesdienst und jene so Sachen und so. Und sie hat gewusst, die Leute haben gerne Unterhaltung nochmal das Thema. Die haben gesagt, gut, wenn sie Unterhaltung wollen, dann bieten wir auch Unterhaltung, aber auf himmlischem Niveau. oder? Sie hat mehrere Opern und 13 Theaterreden geschrieben, die sie dann auch gespielt haben. Außerdem predigt sie tausende von Botschaften. 8000 Menschen sind durch ihr Life Bible College, auch wieder Multiplikation. Und schätzungsweise wurden während der Weltwirtschaftskrise etwa 1,5 Millionen Menschen durch ihren Dienst geholfen. So, das einfach so ein paar Müsterli, und man weiß gar nicht, soll man sagen, unglaubliche Müsterli oder Müsterli, die einem gerade zu Boden schlagen und so. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, die über Jahrzehnte hinweg die Hoffnung hatten, dass Gott das Reich mehr durchbricht und du merkst, es ist nicht auf die Art gekommen, wie du dir das gewünscht hast. Es ist vielleicht nicht einmal auf die Art gekommen, wie du prophetische Worte bekommen hast oder was auch immer. Dann möchte ich dir einfach eins sagen, gib nie die Hoffnung auf. Gib nie die Hoffnung auf für Grösseres. Etwas, was ich meinte, zu beobachten unter Christen, die in ein gewisses Alter kommen, ist, dass sich auch dort so ganz fein eine Ernüchterung einstellt. Man hat vieles gemacht. Man hat vieles gehofft. Wir als Vineyard, wir haben schon vieles gemacht. Und wenn sie meinen, sagen, sie wollen auf die Strasse rausgehen, dann habe ich Markus noch einmal sagen, hey, weißt du, dass du da in einer langen Tradition stehst? Weißt du, dass wir das über lange Zeit auch schon gemacht haben mit dem Go for One? Und an speziellen Tagen evangelistische Sachen draussen gemacht haben. Die haben gesagt, nein, das haben wir nicht gewusst. Sag ich, doch, haben wir gemacht. Und gleich hat sich manchmal nicht all das eingestellt, was wir uns gewünscht haben. Aber die Hoffnung nicht aufgeben. Die Hoffnung aufrechterhalten, so wie ein Feldzeichen. Man kennt das, ich weiss nicht, ob das aus dem Mittelalter ist. Aber wenn Armeen gegeneinander angetreten sind, dann haben sie ihre Banner gehabt. Und wenn so ein Banner gefallen ist, dann hat das, glaube ich, bedeutet, dass sie verloren haben und sind davon gelaufen, oder? Also es ist auch wichtig gewesen, dass der, der das Banner gehabt hat oder die Flagge, dass der, auch wenn er tödlich angeschossen war, die nicht losgelassen hat. Und das ist etwas, wo ich uns möchte mitgeben und sagen, hey, die Hoffnung aufrechterhalten und nachher nicht zulassen, dass eine Ernüchterung, wenn sie wieder mal an deine Türen klopft, dass sie du wirklich nicht reinlässt. Ich merke dort, wo eine Ernüchterung bei uns landet, da werden wir passiv. Wir werden wirklich träge im Glauben. Wir gehen wie, vielleicht hat es Zeiten gegeben, wo du mal an der Front gestanden bist. Aber wenn sich das einstellt, dass Ernüchterung und Hoffnungslosigkeit einzieht, dann gehen wir wie einen Schritt zurück. Wir nehmen das aus dem Geschehen raus. Sagen, ja, sollen die anderen, vor allem die Jungen, die führig sind, oder? Die schieben wir dann führen für etwas, wo wir vielleicht selber nicht mehr den Glauben haben. Darum lass nicht zu, dass Ernüchterung dich einnimmt und lass nicht zu, dass deine Ernüchterung andere ansteckt. Das passiert auch schnell. Ich kenne auch so Phasen, wo ich, weiß ich nicht. Beispiel, letzte Essensverteilung kommt der Martin zu mir, Martin Braun, und sagt, Josef, ich habe das Gefühl, wir sollten wieder Heilungsgottesdienst machen. Und da bin ich genau so in einer Phase gewesen, wo ich furchtbar ernüchtert bin. Und ich weiß nicht, ob es der Martin gemerkt hat. Er hat bei mir kein Echo gefunden. Ich habe gemerkt, innerlich, ich habe es nicht gesagt, ich habe gesagt, oh, komm, lass mich Ruhe. Hey, da haben wir alles schon gehabt, da haben wir alles schon gemacht und bla 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 und so. Wenn wir die Ernüchterung gegen aussen tragen, dann tun wir andere Menschen wie mit runterziehen. Behalte es für dich, geh mit dem zu Jesus. Es schließt ja nicht aus, dass wir wirklich ans Ende kommen von unserem Latein. Das ist so ein Spruch. Man hat vieles ausprobiert, man hat ein paar tolle Sachen erlebt, aber wie gesagt, es hat sich nie das eingestellt, unsere grosse Hoffnung. Und ich habe gedacht, vielleicht der Vers aus den Sprüchen, ich würde gerne wie anders schreiben. Wenn es heisst, unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank, dann ist die Frage, muss das sein? Muss das sein? Ist das wirklich so? Also weißt, kann man sich gar nicht dagegen wehren? Das ist Schicksal, oder? Fatalismus? Ich bin hilflos, wehrlos, ich kann gar nichts machen, muss ich sagen, nein. Ich glaube, es hat auch mit unserer Haltung zu tun. Unerfüllte Hoffnung, die kann uns wirklich ins Gebet treiben. Oder in Damen von Jesus. Es ist nicht so, dass sie einfach unser Herz krank machen muss. Und ich muss euch sagen, das ist das, was ich in diesen 22 Jahren auch immer wieder machen musste. Manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal hat Gott mir auch die Leviten verlesen. Hat gesagt, das ist so, geht es nicht. Aber es ist nicht schlimm, wenn wir mit unserem Latein ans Ende kommen. Auch das ist nicht schlimmst, wenn wir dort drinnen Gott suchen. Und Karin, die hat am 9. März, ist sie auch in England gsi und sie hat mal etwas geschickt gehabt. Ich bin da in einer Fürbittegruppe, wo für Karin betet und so, dann komme ich das Zeug über. Das heisst, hey, gestern sind wir an einem so eindrucksvollen Gebetstreffen gsi mit völlig zusammengewürfelten Leuten. In diesem Gebetstreffen ist wirklich Jesus gekommen und hat uns herausgefordert, unsere Tools, unsere Werkzeuge, unser Wissen, zum Beispiel über Heilungs- und Befreiungsdienst, wie das funktioniert. Er ist gekommen und hat über unseren Ruf geredet und unsere Erfahrung und hat gesagt, wir sollen alles in den Kübel fallen. Und dann sagt sie, hat Gott gesagt, wenn das alles von ihm war, all diese Sachen, alles, was wir gelernt haben, geht es darum, dass er immer wieder Neues zu tun will. Und dass all die Sachen manchmal einfach nicht mehr von Nutzen sind. Er nimmt unsere ausgefeilten, komplizierten, zum Teil rostigen Werkzeuge und macht ein ganzes Einfaches daraus, das jedermann brauchen kann. Und dann sagt sie, mit den Leuten, die wir hier zusammen waren zum Beten, die sind in dem Moment bereit, alles loszulassen. Sogar ihre Träume und ihre Visionen. Und es sei nur noch darum gegangen, ihn zu haben, Jesus zu haben und sich auf das Neue einzulassen, was immer das auch heissen mag. Wenn du schon erlebt hast, wie entspannend das sein kann, das ist wirklich genial. Das ist genial. Wir sagen, Jesus, lehr du uns vielleicht ganz Neues. Also, so viel zu unerhüllter Hoffnung macht das Herz nicht krank, es treibt das ins Gebet und vielleicht in den Arm von Gott. Und ich möchte zum Schluss von dieser Predigt und auch vom Gottesdienst euch nochmal einladen, auch für eine Gebetsproklamation. Es ist lustig, dass da Maria am Anfang schon etwas gemacht hat. Ich habe das Gefühl, wir sind uns das gar nicht so gewohnt, jemanden nachbeten. Jemand betet vor und wir beten nach. Das ist so eigenartig. Und es tönt einmal auch so eigenartig. Also es tönt einmal so, wie wenn wir es einfach machen, oder? Und ich würde euch wirklich einladen, sofern die Worte dir auch entsprechen oder so. Wir sagen, hey, du dein Maul mit dem Herz verhängen. Könnten wir, wenn wir das wirklich von Herzen beten, könnten wir da eine gewisse Inbrunst hineinlegen? Manchmal, ich habe das auch schon bei mir selber erlebt, manchmal ist es einfach ein bisschen ein Geplapper, oder? Vielleicht muss man sich auf den Text konzentrieren, keine Ahnung und so. Aber ich möchte euch einladen, wenn du übereinstimmst mit diesen Worten aus dem Römer und aus dem Matthäus, dann, hey, lass mich hören. Lass mich den Sound von deinem Herz hören. Ist das gut? Okay, wir machen es am besten so. Vielleicht gibt es Leute, die finden, ich möchte jetzt heute nicht mitbeten, aber ich denke, wir stehen einfach alle auf, dann sieht man das nicht. Genau. Ich muss es nicht vorbeten, weil es da steht. Ich weiss nicht, habt ihr es schon können lesen? Ich würde nicht ins kalte Wasser werfen. Aber ich denke, so Proklamationen ist eine gute Art, auch unserem Herz etwas zu sagen. Wir sagen es ja nicht nur Gott, wir sagen es auch unserem Herz. Gut. Weil du, Herr, so voll Erbarmen mit mir gehabt hast, stelle ich dir mein ganzes Leben zur Verfügung. Ich bringe mich dir als ein lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem du Freude hast. Das ist mein vernünftiger und wahrer Gottesdienst. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, immer mehr von ganzem Herzen, immer mehr mit meinem ganzen Willen und immer mehr mit meinem ganzen Verstand. Und ich liebe auch meine Mitmenschen immer mehr. Und danke, Vater, dass du das gehört hast und danke, dass du uns ernst nimmst und danke, dass du dich freust über uns, wenn wir das wollen und danke, dass du ganz viel Gnade schenkst, damit immer mehr von dem passieren kann. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag.